Genussfreunde, aufgepasst! Beim Hamburger Abendblatt gibt es ein neues Kulinarik-Highlight. Das Finest Five Tasting in ausgewählten Bars der Stadt. Genießen Sie für nur 59 Euro 5 köstliche Cocktails und dazu jeweils passende Snack-Kreationen. Jetzt schnell einen Gutschein auf abendblatt.de/finest5 sichern und einen Platz in einer der teilnehmenden Bars reservieren. Finest Five, das neue Kulinarik-Highlight vom Hamburger Abendblatt.
Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker, der wöchentliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Hallo und guten Tag und herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von Hamburg am Morgen. Was für eine Woche, wieder mal. Wir hatten unter anderem Hamburg-Meldungen wie diese. Es regnet rein und zwar in die Staatsbibliothek und das seit Jahren. Warnstreik beim NDR und der Beagle Pablo wird vor einem Rewe-Markt geklaut und jetzt gibt es eine Lösegeldforderung. Besonders bei dieser Meldung wünschen wir uns, dass die Geschichte gut ausgeht. Kommen wir mal zu den Themen, die wir heute etwas ausführlicher unter die Lupe nehmen. Ist das schon Comedy? Wir wissen ja alle, die Elbchaussee wurde gerade umgebaut. Hat ja auch eine gewisse Zeit gedauert. Die Anwohner und Pendler können ein Lied davon singen. Aber bei den Bauarbeiten ist scheinbar etwas schiefgegangen. Die Maße für den Radweg zwischen Nienstedten und Blankenese stimmen nicht. Die Konsequenz hören wir gleich von unserer Lokalreporterin Kathi Krause. Ganz unten. Wenn wir diesen Ausdruck auf unsere Hansestadt anwenden, landen wir unweigerlich am Besenbinderhof. Dort ist das sogenannte Drop-in. Und wahrscheinlich müssen wir festhalten, mehr Elend gibt es in Hamburg nicht. Aber das ist nicht der einzige Problemort auf St. Georg. Jetzt will ein Politiker für diesen Stadtteil eine ganz bestimmte Maßnahme durchsetzen. Welche das ist und ob sie auch Sinn macht, verrät uns Polizeireporter André Zantwakil. Alle haben schon mal vom Enkeltrick gehört. Jetzt gibt es aber scheinbar auch eine Art Parkhaustrick, die eine 72-jährige Hamburgerin in der Dorotheenstraße Opfer einer echt miesen Masche geworden ist, gibt es zum Schluss von Hamburg am Morgen. So, jetzt wissen Sie, was in den nächsten Minuten auf Sie zukommt. Wir starten jetzt. Manchmal denkt man, ist schon komisch, aber wahrscheinlich bin ich einfach zu doof, um den Sinn dieser Maßnahme zu verstehen. Vielleicht kennen Sie eine derartige Situation auch. So ging mir das vor ein paar Wochen, als ich mit dem Auto von meinem Heimatbezirk Bergedorf nach Blankenese gefahren bin. Ich hatte mich schon ein bisschen darüber gewundert, wie eng die neuen Radwege zwischen Nienstedten und Blankenese angelegt waren. Aber da ich dort niemals mit dem Rad langfahre, dachte ich, die Verantwortlichen wissen garantiert, was sie da machen bzw. gemacht haben. Kleiner Spoiler, sie wissen es scheinbar nicht. Aber der Reihe nach, Abendblatt-Reporterin Kathi Krause hat die ganze Story. Kathi, was genau ist das Problem mit diesem Radweg zwischen Nienstedten und Blankenese?
Also laut Polizei Hamburg ist das Problem, dass während der Arbeiten festgestellt worden ist, dass die Pläne, die ihnen vorlagen, offenbar nicht der Realität entsprechen und diese 1,50 Meter oder diesen Abstand, den du brauchst, und den Straßenraum, dass das nicht ausreicht. So. Und deswegen hat die Polizei eingegriffen und hat diesen Fahrradweg, der angeordnet worden war und der eigentlich da aufgemalt werden sollte auf die Straße, zurückgenommen. Somit ist das jetzt ein Problem und man überlegt, wie man jetzt weiter mit diesem Radweg umgeht.
Okay, also die Polizei hat eingegriffen, das finde ich bei einer Baustelle schon ungewöhnlich. Sowas wird doch überwacht und kontrolliert. Wieso fällt das nicht auf?
In diesem Fall wurde es ja kontrolliert und überwacht von der Polizei und ist aufgefallen, nur relativ spät, nicht? Also da gibt es natürlich verschiedene Thesen jetzt zu. Es gibt Menschen, wir haben ja auch sehr viele Leserbriefe dazu bekommen. Ich fand ganz spannend, ein Leser hat gesagt, er hätte vor 10 Jahren in der Bürde gearbeitet und wäre in Rente gegangen und dabei wäre ihm aufgefallen, wie viel im Fachwissen dabei verloren gegangen ist. Und dass man das nicht versucht hat zu erhalten, dass sozusagen die Menschen, die einfach vor Ort da sich auskannten, das einfach auch vielleicht gewusst hätten, dass solche B-Pläne in dem Fall nicht stimmen. Aber es ist natürlich immer dann leicht, das von außen zu sagen. Das kann ich dir, so weit sind wir nicht gekommen. Man arbeitet jetzt ja eher an einer neuen Lösung und will da auch nicht so weit, wenn man nachfragt, wird dann immer sehr viel geblockt bei dem Thema.
Ja, kann ich auch verstehen, weil, Kathi, ich bleib trotzdem dabei. Es ist ja gut, dass der Polizei das aufgefallen ist und dass es dann um die Sicherheit der Radfahrer geht. Das finde ich ist ja das Allerwichtigste. Aber normalerweise wird ja auf einer Baustelle auch schon selbst von denjenigen, die dort unterwegs sind, als Bauunternehmen, wird doch sowas kontrolliert. Und das ist ja scheinbar hier in dem Fall nicht passiert. Aber wenn du, also ich habe zumindest die Erfahrung gemacht, als ich dort langgefahren bin, Du kannst dort an der Stelle de facto niemals 1,50 Meter Sicherheitsabstand einholen. Das heißt, ein regelgerechtes Überholen ohne Gegenverkehr ist ja dann nur möglich. Und das hast du auf der Elbchaussee, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber wahrscheinlich nur zwischen 3.30 Uhr und 3.31 Uhr in der Nacht. Die armen Radfahrer, die sind doch jetzt die Gekniffenen, das sehe ich doch richtig.
Naja, ich glaube, das ist, also wenn du dich jetzt so umhörst, ist, glaube ich, die einhellige Meinung, und das hat man ja selten, dass sich alle einig sind im Verkehrsraum, dass es alle unzufrieden sind. Also die Elbchaussee wurde jetzt 4 Jahre umgebaut und irgendwie sind alle unzufrieden. Du kannst Autofahrer fragen, Fahrradfahrer, Fußgänger. Irgendwie haben sie es geschafft, dass alle unzufrieden sind. Also ich glaube, auch die Autofahrer sind unglücklich, weil du hast ja auf der Ecke jetzt keine Mittellinie mehr, an der du dich orientierst. Das heißt, auch dort, es gibt auch viele Autofahrer, die wollen den Fahrradfahrer überholen und die ist gar nicht bewusst, dass sie dann in den Gegenverkehr geraten. Es gibt da schon interessante Szenen. Es gibt auch Leute, die mir Videos geschickt haben von Fahrradfahrern, die offensichtlich sogar so todesmutig unterwegs sind, dass sie auch noch als Geisterfahrer auf dieser Spur in die andere Richtung fahren. Da scheint einiges im Moment schief zu gehen.
Auch das, Kathi, kann ich tatsächlich bestätigen. Das habe ich auch erlebt, als ich das eine Mal dort tatsächlich langgefahren bin.
Das verstehe ich nicht, wie man auf die Idee kommt. Ich finde das ja nun schon ohnehin da jetzt. Also ich bin da ja nicht langgefahren. Wir haben diesen Test gemacht und der vom ADAC hatte gefragt, wollen wir jetzt weiterfahren? Und dann hat er mir das da gezeigt und dann ist er ja auch mit so einem Maßband dahin. Und ich habe gedacht, nee, also das kann ich auch nervlich nicht, wenn sie sozusagen dir so dicht an die Pelle fahren. Das möchte ich nicht. Das finde ich unangenehm. Und er ist dann auch selber woanders lang gefahren. Also das sagt viel aus, finde ich, wenn jemand, der als Fahrradexperte lieber eine andere Strecke nimmt.
Okay, wenn ich das jetzt alles so zusammenfasse, dann bleibt hängen, die Radfahrer sind nicht zufrieden. Im Gegenteil, die sind sogar gefährdet. Die Autofahrer wissen auch nicht so richtig, was sie machen sollen. Für die ist es schwer, dort entsprechend zu überholen. Dann verrat uns doch bitte mal, wie aktuell der Plan ist. Wie könnte es denn jetzt weitergehen? Denn das scheint ja nicht die endgültige Lösung jetzt zu sein.
Nee, genau, die ist ja gestoppt, die Lösung. Den Fahrstreifen kann es so im Moment nicht geben und die Polizei wird da ja auch nicht mitgehen. Es wird auch keine, die Fahrbahn ist so groß, wie sie ist. Sie werden ja keine weitere Fahrbahn finden und die Grundstücke werden ja auch nicht, die Leute werden ihre Grundstücke nicht hergeben. Dementsprechend kannst du, ist der, ich sag mal, die Möglichkeiten an Maßnahmen, die du da ergreifen kannst, also es war ja schon im Vorwege immer schwer. Die haben sich ja da sehr bemüht, eine Lösung zu finden. Es ist eben halt dann in der Stelle begrenzt. Die sind jetzt in Gesprächen, die Verkehrsbehörde, der Landesbetrieb und die Polizei Hamburg versuchen jetzt eben also gemeinsam einen Weg zu finden. Es gibt Forderungen vom ADFC, dass man Tempo 30 einführt, dann könnte man besser und weniger gefährlich überholen. Ich kann mir das nicht vorstellen, weil du diese Einfahrtsstraße brauchst, aber es gibt Ideen, dass du dann sozusagen anstatt einem Fahrstreifen eine Art Piktogramm auf die Straße malst. Das wäre eben so ein Fahrrad, ne? Das würde aber am Ende auch nicht viel an der Situation ändern, weil du, egal ob du jetzt einen Fahrradstreifen da drauf pinselst oder ein Fahrrad und Piktogramm oder so oder gar nichts, wenn ein Fahrer sich entscheidet, diese Elbchaussee entlang zu fahren, dann muss der Autofahrer, wenn er ihn überholt, 1,50 Meter Abstand halten. Das ändert an der Situation, das war vorher so, das wird auch danach so sein. Außer du entscheidest dich vielleicht, den ganzen Fußweg wegzunehmen und dann so eine Art Kopenhagener Radweg, wie sie weiter vorne gemacht haben, zu machen. Aber auch das kann ich mir nicht vorstellen, denn das würde ja wieder eine Baustelle nach sich ziehen von Monaten. Und diese Baustellen sind ja alle aufeinander abgestimmt. Die Möglichkeit besteht aus meiner Sicht eigentlich gar nicht. Okay.
Nach dem Umbau ist es für Radfahrer nicht besser geworden. Das Gegenteil ist eher der Fall. Und verrückt, auch die Autofahrer sind unzufrieden. Grüße und eine ernst gemeinte Portion Mitleid an alle Betroffenen in den Elbvororten. Und natürlich danke an Kathi Krause. Wenn es in Hamburg einen Stadtteil gibt, der immer wieder negative Schlagzeilen produziert, dann ist das St. Georg. Drogen, Prostitution, Trinkerszene. Ja, ich weiß, wir sollten St. Georg nicht auf diese Probleme reduzieren, aber es gibt sie und das nicht zu knapp. Jetzt ist ein Vorschlag auf dem Tisch, der zumindest teilweise die Situation entschärfen soll. Ein Alkoholverkaufsverbot für St. Georg, beziehungsweise um genau zu sein, für den Hansaplatz, den Steindamm und für umliegende Straßen. Kommt von Ralf Neubauer, der ist von der SPD und er ist Bezirksamtsleiter von Hamburg-Mitte. Fragen wir Polizeireporter André Zanfakili, der Mann ist für dieses Thema der Top-Experte. André, könnte diese Idee wenigstens ein bisschen Abhilfe schaffen?
Also es gibt ja schon Alkoholkonsumverbot in einigen Teilen von St. Georg. Wenn man das noch ausweitet und vielleicht auch noch ein Alkoholverkaufsverbot macht, dass die Leute sich nicht versorgen können, dann wird es natürlich eine relativ kleine Trinkerszene dort betreffen, aber überhaupt nicht die Drogenszene, die dort die größten Probleme.
Das heißt also, wir müssen schon unterscheiden zwischen der Trinkerszene und der Drogenszene. Aber ist es nicht wenigstens gut, wenn man eine Sache mal angeht? Über die Drogenprobleme können wir ja gleich nochmal sprechen, André.
Also es ist sicherlich eine flankierende Maßnahme, wo man sagt, ja, kann man machen, würde ich aber keine Wunder von. Da sind viele Supermärkte, die Leute können das mitbringen. Und ich sag mal, es geht ja auch meistens, sag ich mal, um den härteren Alkohol, nicht so Bier, wo man mal ein paar mehr trinkt, sondern es ist ja hauptsächlich Wodka, sowas. Und da eine Flasche morgens mitzubringen, da hat man
davon. Du hast das auf abendblatt.de und im Blatt, also selbst im Abendblatt in der Zeitung ausführlich beschrieben. Und ich fand, das war extrem erschütternd und auch aufrüttelnd, wie die Zustände dort speziell jetzt an diesem Drop-in sind. Bevor wir darüber nochmal im Einzelnen sprechen, beschreib uns doch nochmal für die Hörer von unserem Podcast, die sich vielleicht damit gar nicht so genau auskennen, was passiert eigentlich in diesem Drop-in? Was ist der Sinn dieser Einrichtung?
Naja, die Drogeneinrichtung Drop-in ist ja mal geschaffen worden in einer Zeit, als hauptsächlich Heroin konsumiert worden ist. Das ist gespritzt worden von den Süchtigen und Ziel war es eigentlich, hygienische Bedingungen zu schaffen, um sich diese Droge zu spritzen. Der Hintergrund war, dass viele dieselbe Spritze oft oder gemeinsam benutzt haben und so unheimlich viele Krankheiten übertragen wurden. Da kam diese AIDS-Thematik dazu, aber auch Hepatitis. Und da hat man eine Einrichtung geschaffen, wo das unter hygienischen Umständen stattfinden konnte. Nun hat sich die Drogenszene total gewandelt. Heroin spielt eine untergeordnete Rolle. Ja, alle sind auf Crack, das wird nicht gespritzt, sondern geraucht. Das sind so kleine Steine, die man in der Pfeife anzündet und dann den Rauch inhaliert. Das machen die überall und lernen. Das ist eigentlich ein Treffpunkt von Leuten der harten Drogenzüge.
Ich fand es schon, als ich es gelesen habe, menschenunwürdig. Warum das auch immer dort so ist, gibt es ja wahrscheinlich ganz viele Gründe. Du beschreibst das ja auch gerade. Nun könnten wir ja einfach sagen, ist halt so in einer Großstadt. Immer noch besser als in San Francisco. Was da für Zustände sind, haben wir ja vielleicht auch zum Teil alles schon mal gelesen oder im Fernsehen gesehen. Glaubst du, da kann man was machen in St. Georg oder sagst du, Leute, es wird eh nichts?
Also machen könnte man was. Das wird vielen nicht gefallen und wird auch vielen als unmenschlich vorkommen. Aber man muss sich eins vergegenwärtigen. Wenn man jeder Euro, den diese Leute zum Beispiel bekommen aus Mitleid oder sowas, geht direkt weiter an die organisierte Kriminalität. St. Georg zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass man für solche Leute ein Rundum-Sorglos-Paket macht mit Gabenzäunen, mit Hilfseinrichtungen etc. Das heißt, das normale Leben ist geregelt und die können sich auch ganz auf ihre Sucht konzentrieren. Das zieht natürlich auch immer mehr Leute an. Das heißt, ich habe dort mehr als normal da wären, wenn ich sagen würde, meine Drogeneinrichtung, die sich rein und die Leute kümmert, die hier tatsächlich gewohnt haben, was ja auch mal so die Idee war, nicht? Die lokale Szene, die soll unterstützt werden, dass es denen nicht so schlecht geht. Das läuft aber einfach über. Und dann sind diese Einrichtungen überlastet, die Szene ist überlastet. Ich habe viele Drogensüchtige sind attraktiv für Dealer. Viele Dealer heißt Preiskampf, Preiskampf heißt günstigere Drogen heißt mehr Süchtige.
Es klingt irgendwie so wie so ein Kreislauf, in dem man so drinsteckt, weil du das vorhin gerade angesprochen hast, du hast es nicht ausgeführt. Sag's doch mal, was wäre denn deiner Meinung nach, auch wenn es vielleicht von einigen als menschenunwürdig betrachtet wird, eine Möglichkeit, dort was zu tun? Das hast du ja nicht ausgeführt.
Ja, also menschenunwürdig ist in vielen Augen auch das, was jetzt passiert. Und es ist vielleicht hart, wenn man zwangsweise einen Entzug machen muss, wenn man keine Drogen mehr bekommt. Aber das ist die einzige Möglichkeit, da überhaupt rauszukommen. Also das zu alimentieren, ist ja eine Sache, die man schon sehr, sehr lange hier in Hamburg praktiziert und die ja eins durchgehend ist, erfolglos.
Ja, weil du das mit dem erfolglos und seit Jahren ansprichst. Ich möchte zum Schluss nochmal was anbringen, was ich bei dir in diesem schon mehrfach erwähnten Artikel gefunden habe über die Zustände am Drop-in. Und das ist natürlich bei mir hängen geblieben. Ich bringe das Zitat jetzt mal. Du kennst es natürlich. Bei allen Problemen, die wir haben, die Polizei leistet seit Jahren die erforderliche Arbeit, um die Verfestigung der offenen Drogenszene zu verhindern. Aktion ist angesagt. Hamburg kapituliert nicht vor dem Drogenproblem. Und ich musste natürlich ein bisschen lachen, auch wenn das Thema so traurig ist. Das Zitat ist vom Innensenator. Allerdings ist das Zitat 24 Jahre alt und gesagt hat es Hartmut Rocklage. Und ich glaube, das bringt das dann auf den Punkt. Die Situation ist einfach so, wie es jetzt läuft, nicht in den Griff zu bekommen.
Nein, also das wird auch so bleiben. Solche Einrichtungen wie das Drop-In sind immer ein Magnet für eine Drogenszene. Da werde ich immer deutlich mehr haben, als wenn ich sowas nicht hätte. So, nun kann man darüber streiten. Ist es gut, die alle auf einem Platz zu haben? Ist es humaner? Ist es menschlicher? Ist es besser? Die einen sehen es so, die anderen sehen es so. Am Ende muss ich feststellen, dass man immer irgendwann unzufrieden wird mit den Zuständen, weil man bekommt es immer auf ein gewisses Maß runter, wenn man viel Polizei einsetzt. Und da kommt irgendwann die nette Phase, wo wenig Repression angesagt ist. Und dann geht sowas wieder hoch und wird dann irgendwann so viel, dass es ja zu massiver Kritik, zu schlechten Bildern und zu Unwohlsein von allen Leuten, die sich da in der Nähe aufhalten, führt. Und dann ist sozusagen wieder das Fass übergelaufen und der Kreislauf geht von vorn los.
Also dann nochmal jetzt zum Abschluss, um es ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Alkoholverkaufsverbot in St. Georg, das ist dann eher, ich sage jetzt mal das schlimme Wort, weil wir werden darüber sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten noch des Öfteren sprechen, ist das einfach nur Wahlkampf oder könnte es doch ein bisschen helfen?
Naja, also man muss ja sagen, dass immer so vor Bürgerschaftswahlen, das war ja auch vor 24 Jahren so nicht. Das ist ja im Angesicht einer Wahl alles immer passiert. Und natürlich ist man da deutlich aktiver. Solche Themen werden dann auch von der Opposition getrieben, nicht? Denn fokussiert sich das darauf. Aber am Ende wird man diese Situation dort einfach behalten. So ein Alkoholverkaufsverbot ist sicherlich eine Maßnahme wie eine von vielen, die es für bestimmte Szenen einfach unattraktiv macht. Wenn ich es unattraktiver mache, werden weniger da sein. Ich würde nicht zu viel erwarten, aber man muss auch sagen, dieses Alkoholkonsumverbot, das Waffenverbot, dann mehr Polizeipräsenz hat ja am Hauptbahnhof selbst schon was gebracht. Es ist dort im engen Umfeld ja doch ein bisschen besser geworden. Man wird immer in so einem Bahnhofsviertel Gestrandete haben. So, die Frage von diesen Sachen ist einfach nur, wie viel? Und da kann man sagen, ja, kann man machen. Und dann wird man sehen, was es bringt. Wenn man es nicht ausprobiert, wird man es nie erfahren.
Polizeireporter André Zanfakili, vielen Dank. Wie immer mit sehr offenen Worten. Wir haben den Link zu dem angesprochenen Artikel von André über die Zustände am Drop-In in unsere Shownotes gepackt, falls wir da eben bei Ihnen Interesse geweckt haben. Wir hatten heute die Elbvororte drin. Wir hatten St. Georg und die letzte Station für heute ist Winterhude. Der folgende Bericht von meiner Kollegin Juliane Lauterbach ist nicht nur als Information, sondern auch als Warnung gedacht. Ich würde nämlich mal sagen, könnte theoretisch jedem von uns passieren. Hallo und guten Morgen, Juliane.
Guten Morgen, Marcel.
Sag mal, der Tatort der folgenden Geschichte, die du uns gleich berichtest, ist ja das Parkhaus am Rewe in der Dorotheenstraße und die unfreiwillige Hauptdarstellerin heißt Ute Siems. Sie ist 72 Jahre alt. Soweit die Vorgeschichte, Juliane. Was ist Ute passiert?
Ja, Ute ist zum Einkaufen nach Winterhude gefahren. Sie hat ihr Auto in dem Parkhaus des Rewe-Centers abgestellt und wollte dann einkaufen gehen. Vorher ist sie aber Geld abheben gegangen zu einem Geldautomaten. Das hat auch alles aus ihrer Sicht normal funktioniert. Sie sagt, sie hat sich vergewissert, dass niemand geschaut hat. Das würde sie immer tun, wenn sie Geld abhebt. Schließlich ist sie einkaufen gegangen. Auch da ist ihr nichts passiert. Dann ist sie aber ins Parkhaus gegangen, wo sie das Auto abgestellt hatte, hat die Einkäufe verstaut und ist losgefahren. Auf dem Weg zur Ausfahrt stand dann ein Mann vor ihrem Auto, gestikulierte wild und sagte, ihr Auto würde Wasser, Öl oder irgendeine Form von Flüssigkeit verlieren. Sie war irritiert, stieg aus, schaute mit ihm zusammen nach. Und dann ging es ganz schnell, erzählt sie. Plötzlich hatte es der Mann nämlich sehr eilig und war weg. Sie hatte sofort ein komisches Gefühl und dachte an ihre Wertsachen, schaute auf die Rückbank und entdeckte ihre Handtasche ungeöffnet dort liegen und dachte, alles sei in Ordnung, nichts sei passiert. Dann hakte sie das ab, fuhr nach Hause und zu Hause öffnete sie die Handtasche und sah, das Portemonnaie ist weg, machte Online-Banking und sah, dass innerhalb der letzten Minuten an zwei Geldautomaten insgesamt 1.800 Euro abgehoben worden sind.
Okay, soweit also die Geschichte. Was kann Ute denn über die Täter sagen oder über den Täter? Sie hat ja nur eine Person gesehen.
Ja, sie kann nicht ganz viel sagen. Es war ein Mann, zum Alter hat sie nichts gesagt. Sie sagt, er hat nicht fließend Deutsch gesprochen. Mehr wissen wir über ihn im Grunde nicht. Sie ist sich aber sicher, dass es einen zweiten Täter gegeben hat, denn während der Mann mit ihr ja zusammen nach dem vermeintlichen Öl oder Wasser geschaut hat, muss ein zweiter Mensch, eine zweite Person, das Auto geöffnet haben und das Portemonnaie aus der Handtasche geholt haben.
Und Juliane, es kommt ja noch was hinzu. Wie sind die denn an den PIN gekommen? War der PIN auf dem Zettel im Portemonnaie?
Das Opfer sagt nein. Sie hatte den nicht dabei. Es gibt nun zwei Möglichkeiten. Die eine ist, dass sie tatsächlich doch beobachtet worden ist, auf irgendeine Weise, dass sie es nicht bemerkt hat, dass jemand also gesehen hat, welche Geheimzahl sie eingegeben hat. Die andere Möglichkeit ist, die auch geprüft wird noch von der Polizei, ob der Geldautomat manipuliert war. Diese Variante nennt man Skimming. Dass also eine extra Platte sozusagen auf der eigentlichen Wahlscheibe, wo man den Code eingibt, angebracht ist, zusätzlich eine kleine Kamera. Das ist teilweise so geschickt gemacht, dass man es auf den ersten Blick eben nicht erkennen kann. Die liest also aus, welchen PIN man eingibt, und wenn es einem dann gelingt, später an diese Karte zu kommen, kann man den PIN dann nutzen.
Das ist wirklich verrückt. Also, weil du gerade gesagt hast, das ist so gut gemacht, dass ich es denn tatsächlich auch als Bankkunde nicht merke.
Das kann sein, dass man das nicht merkt. Laut Angaben der Polizei fällt das oft in der Regel erst auf, wenn es Probleme sozusagen bei diesen gefakten Geldautomaten oder Armaturen darauf gibt. Also wenn so eine kleine Kamera dann runterfällt oder ein Teil sich löst oder sowas. Im Vorwege ist das oft kaum zu erkennen.
Juliane, was können wir denn als Lehre aus diesem Vorfall ziehen? Weil es sollte ja auch so ein bisschen, ich sag mal nicht erzieherisch wirken, aber dass man sagt, Achtung, Obacht, das kann passieren. Wenn ich mir nämlich vorstelle, ich bin ganz vorsichtig am Geldautomaten und ich habe das halt nicht gemerkt, dass der manipuliert ist. Und danach wird aus irgendeinem Grund, ich stelle ja den Zusammenhang gar nicht her, werde ich angehalten beim Ausparken aus dem oder beim Rausfahren aus dem Parkhaus und es gestikuliert jemand wild, da wäre was mit meinem Auto. Mhm. Ich glaube, also ich würde da auch reinfallen.
Ja, die Polizei sagt tatsächlich, diese Masche, dass also ein Kfz-Schaden vorgetäuscht wird, um eine Ablenkung herbeizuführen und in der Zeit einen Diebstahl zu begehen, die kommt tatsächlich hier und da mal vor. Da sollte man also in so einer Situation oder in jeder Situation, wenn das eine unbekannte Person ist, wenn einem das irgendwie seltsam vorkommt, bevor man da die Tür öffnet und sich von seinen Wertsachen entfernt, einmal prüfen für sich selber, ob das eine Situation ist, wo man sagt, das mache ich jetzt, oder diesem komischen Gefühl traut und sagt, das lasse ich und schaue das gleich zu Hause nach oder fahre eine Ecke weiter und schaue das für mich nach.
Und was ich auch traurig an der Geschichte finde zum Abschluss, das ist jetzt aber eher so eine philosophische Bemerkung von mir. Es ist wieder so ein Punkt, wo man sagt, da will mir jemand helfen, aber eigentlich werde ich nur misstrauisch.
Ja, natürlich, das ist besonders bitter an der Geschichte und das Opfer ist total schockiert, verunsichert und möchte eben auch mit der Öffentlichmachung des Geschehenen andere davor warnen, dass sowas wirklich jedem passieren kann.
Danke, Juliane Lauterbach. Und in diesem Fall können wir nur sagen, bitte weitererzählen und das direkte Umfeld warnen. So, wir sind fertig für heute. Lust auf einen ausführlichen Politik-Talk? Dann unsere Episode von morgen hören. Wir nehmen uns den Wahlausgang in Brandenburg vor. Wir gehen der Frage nach, steigt die FDP tatsächlich bis zum 14. November aus der Ampel aus? Dieses Datum steht ja im Raum. Und natürlich sprechen wir über die Frage, ist das jetzt der große Befreiungsschlag der Grünen oder sind Ricarda Lang und Omid Noripur nur Bauernopfer? Und mit wem spreche ich darüber? Natürlich mit unserem stellvertretenden Chefredakteur Matthias Iken. Also, Matthias, bis morgen. Und das gilt natürlich auch für alle Hörer von Hamburg am Morgen. Schönes Wochenende und bye-bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast. Thank you.